Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Anschlägen in Sri Lanka ist die Zahl der Toten auf 290 gestiegen. Die Regierung vermutet hinter den Attentaten eine islamistische Splittergruppe. Bislang wurden 24 Verdächtige festgenommen. In der Nähe der Tatorte wurden weitere Sprengsätze gefunden. Einer davon detonierte beim Versuch, ihn zu entschärfen. Auf der Tropeninsel im Indischen Ozean waren gestern 8 Sprengsätze gezündet worden. Tatorte waren Luxushotels in der Hauptstadt Colombo sowie 3 Kirchen dort, in Negombo und in Batticaloa.
Dramatische Bilder auch heute aus Colombo. Nahe der St. Antonius-Kirche wird in einem Auto ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Ein junger Mann festgenommen, das Auto wird gesprengt. Die Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben. Einsatzkräfte finden insgesamt 87 Sprengzünder. Ja, was sollen wir tun? Wir können nicht woanders hin. Wir haben kein anderes Zuhause. Wir wollen hier bleiben. Die Regierung macht für die Anschlagsserie eine bislang außerhalb des Landes wenig bekannte muslimische Extremistengruppe verantwortlich.
National Taufik Jamaat.
National Tawhid Jamaat ist eine lokale Organisation, von der wir nicht wissen, ob sie nach außen hin vernetzt ist. Gestern zeigten Fernsehsender, wie Einsatzkräfte ein Haus stürmten. Ob sich hier Mitglieder der Gruppe aufhielten, ist unklar. Aufgefallen sei die Gruppierung in Sri Lanka bisher durch Anwerbungsversuche von jungen Leuten und Attacken auf buddhistische Statuen. Gestern gab es Festnahmen. Dieser Brief soll beweisen, dass die Polizei schon vor 2 Wochen Hinweise auf Anschläge einer Extremistengruppe hatte. Der Brief ging heute durch die Presse. Regierungsmitglieder waren offenbar nicht informiert. Diese beiden Mädchen wurden am Ostersonntag getötet. Die Familie gehört zur christlichen Minderheit. Hier gibt es die meisten Opfer. Auch 39 Touristen wurden getötet, darunter ein Deutsch-Amerikaner. 28 Touristen werden noch in Krankenhäusern behandelt.
Peter Gerhardt in Colombo, wie ist der aktuelle Stand?
Seit kurzem herrscht hier wieder Ausgangssperre. Das heißt, draußen auf der Straße ist es fast schon gespenstisch ruhig. Überhaupt war heute den ganzen Tag über die Atmosphäre beklemmend in der Stadt. Das hat sich vor allen Dingen nach den 2 weiteren Explosionen gezeigt. Da schlug doch die Furcht wieder um. Die Menschen haben Angst, dass diese Anschlagsserie noch nicht zu Ende sein könnte. Auch deshalb hat die Regierung so schnell klargemacht, dass sie die Verantwortlichen für diese Taten in Gewahrsam genommen hat, dass sie 24 Menschen festgenommen hat, die dafür verantwortlich sein sollen. Das Signal ist klar, hier soll gesagt werden, die Sicherheit wird bald wiederhergestellt.
Was weiß man denn bisher über die Täter?
Die Gruppe, die von der Regierung für diese Anschläge verantwortlich gemacht wird, ist hier in Colombo bekannt. Aber trotzdem glauben viele Menschen hier nicht, dass eine so kleine Gruppe so große Anschläge und gar eine solche Serie durchführen und planen kann. Da stellt sich natürlich die Frage nach den Hintermännern. Und die Regierung hat heute auch gesagt, dass sie nach diesen Hintermännern sucht. Es wird von vielen vermutet, dass das schnelle Ermittlungsergebnis auch deshalb zustande gekommen ist, weil die Regierung über die Versäumnisse hinwegtäuschen will, die entstanden sind, weil den Warnungen kein Glauben geschenkt wird. Da hat der Ministerpräsident heute gesagt, diese Frage soll sehr schnell aufgeklärt werden, warum diesen Warnungen kein Glaube geschenkt werden soll. Und das dürfe sich nicht wiederholen, sagte der Ministerpräsident heute.
Danke, Peter Gerhardt aus Colombo. Nach dem Wahlsieg des Schauspielers Zelensky in der Ukraine hat Russland die Hoffnung auf bessere Beziehungen zum Nachbarland geäußert. Bundeskanzlerin Merkel sicherte dem Politneuling Unterstützung zu. Glückwünsche kamen auch von der EU, der NATO und von US-Präsident Trump. Zelensky hatte bei der Präsidentenwahl gestern 73% der Stimmen erhalten und sich damit klar gegen Amtsinhaber Poroschenko durchgesetzt.
Deutlicher kann ein Bild kaum sein. Bis auf ein Gebiet im äußersten Westen hat das ganze Land den neuen Mann gewählt. Internationale Wahlbeobachter nannten die Wahl fair und frei und lobten die hohe Beteiligung.
Dass ein Machtwechsel stattfindet, ohne Maidan, in einem demokratischen Prozess, in einem Land, das von Russland in einen Krieg gezogen worden ist und das so viele Probleme hat, das ist wirklich beeindruckend.
Der zukünftige Präsident gab noch in der Nacht eine spontane Pressekonferenz. Ich werde mich für die Fortsetzung des Minsker Friedensprozesses einsetzen, sagte er. Der Krieg im Osten des Landes sei jetzt das drängendste Thema. Gewählt wurde Selenskyj auch, weil sein Vorgänger nach Ansicht vieler zu wenig gegen die Korruption tat und weil er den Krieg nicht beenden konnte. Wir haben doch weniger für Selenskyj gestimmt als gegen Poroschenko. So ist das. Einerseits gut, dass wir jetzt eine neue Führung haben, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Angst, denn wir wissen ja gar nicht, welche Veränderungen er bringen wird. Heute Abend gab es hier in Kiew dennoch einen freundlichen Abschied für den abgewählten Präsidenten, obwohl der so viele seiner Versprechungen nicht eingehalten hat. Danke, Petro, riefen seine Unterstützer. Er hat die Ukraine auf klaren Westkurs gebracht. Dazu gehört auch die Abhaltung freier Wahlen.
Die Veranstalter der Ostermärsche melden wieder etwas stärkeren Zulauf als in den vergangenen Jahren. Bundesweit gab es über die Osterfeiertage etwa 100 Kundgebungen für Frieden und Abrüstung, an denen sich insgesamt mehrere tausend Menschen beteiligten. Erstmals liefen auch Vertreter der Bewegung Fridays for Future mit und demonstrierten für den Klimaschutz.
Bundeswehr raus! Raus aus Afghanistan!
Gegen Krieg und Waffen, für Abrüstung und Frieden. Das ist auch der 16-jährigen Helen Fehlbeck ein Herzensanliegen. Ostermarsch, das sei nicht nur was für die Älteren, sagt sie und wünscht sich, sie könnte mehr ihrer Altersgenossen für die Friedensbewegung begeistern.
Auf jeden Fall ist es etwas, was ich weitergeben möchte. Das Ding ist halt, es ist halt ein sehr abstrakter Begriff in gewisser Weise, Friede. Und so ist halt so die Motivation wahrscheinlich so im Alltag, da viel weiterzumachen, für viele halt nicht so da.
Die Ostermärsche. In Deutschland starteten sie in den 60ern. Immer mehr Menschen gingen damals jedes Jahr auf die Straße, gegen Vietnam Hunderttausende. Ebenso wie später gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf deutschem Boden. Auch heute deswegen ein Ostermarsch im rheinland-pfälzischen Büchel. Im dortigen Stützpunkt vermuten die Aktivisten US-Nuklearwaffen. Laut Koordinatoren haben in rund 100 Städten Demonstrationen stattgefunden. Tausende Teilnehmer waren bundesweit dabei. Ein wiederkehrendes Motiv US-Präsident Trump. Solange es Angst vor Konflikten gebe, sei auch die Friedensbewegung weiter wichtig, so Organisatoren.
Die Gefahr, die durch Kriege entstehen, durch die Fluchtbewegungen entstehen, dass wir den Menschen eine Zukunft, eine Perspektive geben, das bleibt unser Anliegen. Und deshalb, unabhängig davon, wie viele Menschen auf die Straßen gehen, ist es wichtig, dass überall die Friedensfrage sichtbar wird.
Die bundesweiten Koordinatoren ziehen eine positive Bilanz. Die Teilnehmerzahlen seien leicht angestiegen.
Gegen den Bau der Stromtrasse Südlink haben im thüringischen Lauchröden mehr als 2000 Menschen aus 4 betroffenen Bundesländern demonstriert. Der sogenannte Südlink soll Strom von den Windparks an der Elbmündung bis nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren. Für die Kabel werden verschiedene Trassenführungen geprüft. Ein möglicher Verlauf könnte auch an Lauchröden vorbeiführen.
An der Brandenburg bei Lauchröden sind sie zusammengekommen. Aus Thüringen, Hessen, Bayern und Niedersachsen gemeinsam gegen den sogenannten Südlink. Sie wollen nicht, dass ihre Heimat von der Stromtrasse durchschnitten wird, sagen sie.
Es wird jetzt sehr deutlich, dass die Trasse nicht nur Landschaft zerstört, sondern auch Ackerland und Grünland, praktisch die Lebensgrundlage, auch in unserer Region.
Wir sind also direkte Anwohner. Unser Haus würde 100, 200 Meter von der Trasse entfernt sein. Und ja, wir sind auch noch nicht davon überzeugt, dass sie so harmlos ist, wie sie uns verkauft.
Auch in Garbsen bei Hannover Protest gegen den Südlink. Aus 3 Ortsteilen sind sie zu einer zentralen Kundgebung gefahren. Sie wollen Solidarität mit den Demonstranten in Thüringen zeigen. Denn ein möglicher Verlauf der Trasse könnte auch sie in Garbsen betreffen. Die Netzbetreiber dagegen halten das Projekt für unbedenklich.
Landwirtschaft kann betrieben werden. Wir sehen das zum Beispiel heute schon in Norddeutschland. Wir haben ja schon dort Gleichstromverbindungen unter die Erde verlegt. Das sind die Verbindungen, die den Windstrom aus der See an Land bringen. Und dort kann man eindeutig sehen, dass da Ackerbau ganz normal möglich ist. Was nicht möglich ist, sind natürlich tiefwurzelnde Gehölze.
Über den endgültigen Verlauf der Trasse muss die Bundesnetzagentur entscheiden. Die Betreiber wollen den sogenannten Südlink bis 2025 fertigstellen. Die Gegner wollen weitere Proteste organisieren.
Die USA haben erneut mit Sanktionen für alle Staaten gedroht, die Erdöl aus dem Iran importieren. Die bisherigen Ausnahmeregelungen würden nicht mehr verlängert, hieß es aus dem Weißen Haus. Andere ölexportierende Staaten hätten zugesagt, ihre Förderung zu erhöhen, um das Angebot stabil zu halten. Die USA verdächtigen den Iran, Atomwaffen zu entwickeln und wollen ihn deshalb wirtschaftlich isolieren. Im Sudan sind die Verhandlungen zwischen der Militärregierung und der Opposition gescheitert. Demonstranten blockieren weiterhin die Armeezentrale in der Hauptstadt Khartoum. Sie fordern Neuwahlen, aus denen eine zivile Regierung hervorgehen soll. Die Militärregierung hatte nach monatelangen Protesten den langjährigen Machthaber Bashir abgesetzt. Danach kündigte sie Neuwahlen an, allerdings erst innerhalb von 2 Jahren.
Bei einem Erdrutsch in Kolumbien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. 13 werden noch vermisst, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Das Unglück ereignete sich in Rosas im Südwesten des Landes. Starke Regenfälle hatten die Schlammlawine ausgelöst. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Auch Teile einer wichtigen Schnellstraße wurden durch die Erdmassen blockiert. In der Nacht ist in einem Moorgebiet bei Bad Bentheim in Niedersachsen aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bis zum Nachmittag war die Feuerwehr in dem unwegsamen Naturschutzgebiet im Einsatz. Zeitweilig brannte eine Fläche so groß wie 42 Fußballfelder. Bei Oranienburg hat die Feuerwehr einen Brand in einem Waldstück gelöscht. In ganz Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter sehr hoch. Die Feuerwehr rief zu höchster Wachsamkeit auf.
Der Komponist und Arrangeur Martin Böttcher ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb er bereits am Karfreitag im Alter von 91 Jahren. Große Bekanntheit erlangte Martin Böttcher in den 60er Jahren durch seine Old Shatterhand-Melodie. Neben den Winnetou-Verfilmungen schuf der seit seiner Jugend auf einem Ohr taube Komponist Melodien für mehr als 50 Spielfilme und hunderte Fernsehspiele und Serien.
Auch seine Musik machte diese beiden in den 1960er Jahren zu Kinohelden. Und den in Berlin geborenen Komponisten Martin Böttcher selbst weltberühmt. Den Produzenten hatte er damals schnell überzeugt.
Der Wendland hat mir Muster geschickt von den Karl-May-Filmen. Und die habe ich gesehen. Da habe ich gesagt, Moment, das ist toll. Habe ihm das vorgespielt, 8 Takte. Dachte, das ist es. Die Old Shatterhand-Melodie.
Martin Böttcher wollte eigentlich Pilot werden. In der Kriegsgefangenschaft brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Er liebte den Jazz, stieß in Hamburg zum Radioorchester des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks.
Ich fing ja bei Null an. Ich hatte ja keine Erfahrung im Orchester. Also ich war gerade 18 geworden, als ich hier einstieg oder einsteigen durfte.
Bald begann er zu komponieren. Für mehr als 50 Kinofilme und 300 Fernsehproduktionen hat Martin Böttcher die Musik geschrieben. Eine seiner berühmtesten wird wohl die Musik der Winnetou-Filme bleiben, auch wenn der Komponist selbst nie ein Buch von Karl May zu Ende gelesen hat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. April.
Der Einfluss des Hochs über dem Baltikum lässt allmählich nach. In der Nacht ist es vielfach sternklar. Fast überall ein sonniger Start in den Tag. Später breiten sich von Osten bis in den Norden teilweise dichte Wolken aus, die zwischen Lausitz und Ostsee etwas Regen bringen. Auch im Süden wird es wolkiger, im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. In der Nacht 11 bis 2 Grad, am Tag 13 Grad an der Ostsee, 26 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch ist es teils sonnig, teils wolkig, später im Westen und Südwesten Schauer und dort einzelne mitunter kräftige Gewitter. Am Donnerstag Sonne im Osten, Richtung Westen Regen, Schauer, einzelne Gewitter. Am Freitag ist es zunächst im Osten freundlich, sonst Regen, Schauer und einzelne Gewitter.
Um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Nach den Terrorattacken, Furcht vor weiteren Anschlägen in Sri Lanka und Hashtag Lösungsfinder, wie neuer Wohnraum durch Dachaufstockung entsteht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.